Wir brauchen auch die Aufrechterhaltung dieses politischen und gesellschaftlichen Systems. Menschen, die gefügig genug sind, dass wenn man denen sagt, was sie machen sollen oder wenn man ihnen Angst macht, dass die das dann machen. Wenn du so viele 10.000 Jahre in der ganzen Welt überall immer wieder Neues entdeckt wird und Neues gefunden wird und neue Technologien und keine Ahnung was nicht alles, dann verändert sich das Zusammenleben der Menschen so dramatisch, dass dann eine hierarchische Ordnungsstruktur zu starr ist, und das weiter beisammen zu halten. Stell dir mal vor, die gesamte deutsche Bevölkerung würde innerhalb von einer Generation so werden wie du. Autonom, selbstbestimmt und auch mit dem Bemühen, dass man sozusagen aus diesen alten hierarchischen Strukturen rauskommt. Wenn du dir das vorstellst, dann weißt du aber im selben Augenblick, dass dann unser gesamtes Wirtschaftssystem zusammenbricht.
So, ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf den lieben Gerald Hüther. Hallo lieber Gerald, schön, dass du wieder da bist.
Matthias, ich grüße dich und alle, die uns jetzt hier zuschauen und zuhören.
Ja, es ist ja schon wieder einige Zeit her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich weiß gar nicht genau, wann es war, aber einige Jahre auf jeden Fall. Und heute sprechen wir über das Thema Konflikte, weil das, finde ich, gerade ein sehr, sehr brennendes Thema ist, gerade wenn man sich so die politische Situation anschaut. Stichwort Iran, es gibt Verhandlungen und dann sind die nicht zum Ziel gekommen und dann fängt man an, eben Menschen umzubringen. Ne? Also das ist schon ziemlich heftig. Und in der Politik ist ja so eine wirklich lösungsorientierte Konfliktkultur ja auch gar nicht vorhanden, aus meiner Sicht. Oder wir selber haben es auch nicht gelernt, mit privaten, persönlichen Konflikten auf eine sinnvolle Weise umzugehen. Oder wie siehst du das?
Naja, das, was sich in der Politik abspielt, ist ja nur eine Widerspiegelung dessen, was sich auch zwischen den Menschen in den jeweiligen Ländern abspielt. Also wir haben offenbar etwas verloren, was es vielleicht mal ein bisschen mehr gegeben hat. Das ist ein Gefühl, dass es doch besser ist, wenn man gemeinsam die Probleme löst, die man hat, als dass der eine oder der andere der Meinung ist, dass er das besser kann als alle anderen. Und so entstehen Konflikte. Das ist in der Partnerbeziehung so. Wenn man das Gemeinsame aus dem Auge verliert, entstehen automatisch Konflikte. In jeder Gemeinschaft ist es so, dass man fragen muss, was hält denn diese Gemeinschaft zusammen und was führt dazu, dass der Einzelne seine individuellen Partikularinteressen wieder zurückstellt. Und dann ist es immer ein gemeinsames Anliegen. Also eine Gemeinschaft, ein Sportverein, Team, auch eine ganze Gesellschaft kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn da nicht jeder seine eigenen Interessen verfolgt und es gibt so altertümliche Erfahrungen, die dann immer wieder dazu führen, dass eine Gemeinschaft zusammengehalten wird, aber nicht aus eigenem Impuls derjenigen, die da beteiligt sind, sondern indem da irgendeine Gefahr existiert, also eine große Flutkatastrophe, eine Naturkatastrophe und letztlich ja auch in einer gewissen Weise wird das mit dazu Krieg. Und wenn man einen richtigen Feind hat oder irgendetwas, wogegen man sich anstemmen möchte, dann entsteht etwas, das nennt man dann Solidarität. Ich weiß nicht, ob es diesen Namen tatsächlich verdient, weil was da entsteht, ist ja eine Zwangsgemeinschaft. Die halten nur zusammen, solange das Problem existiert. Und wenn die Flut vorbei ist oder die blöde Situation dann weg ist, dann geht alles wieder so weiter wie vorher und dann sieht man, das war keine wirkliche von innen durch ein inneres Band zusammengehaltene Gemeinschaft, sondern durch bestimmte äußere Rahmenbedingungen hat es die sozusagen zusammengequetscht. Und deshalb haben sie ab und zu dann auch mal den Mund gehalten und ihre persönlichen Interessen nicht weiter verfolgt und haben sich gefügt und mit einer gemeinsamen Anstrengung versucht, dieses Problem zu beheben.
An dieser Stelle eine kleine Unterbrechung. Wenn dir diese Folge gefällt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mit 5 Sternen bewertest. Vielen, vielen Dank.
Es ist was völlig anderes, auch neurobiologisch was völlig anderes, als eine Gemeinschaft, die durch ein, ich nenne das immer gern, ein inneres Band zusammengehalten wird. Und das wäre ein gemeinsames Ziel, sagt man dann häufig heute, aber Ziel ist eigentlich auch nicht so günstig, weil das kann man ja irgendwann erreichen. Also durch etwas, was nicht zu erreichen ist und die Leute trotzdem verbindet. Und da haben wir im Deutschen dieses schöne Wort, ein gemeinsames Anliegen. Und deshalb kann man dann in so einer Gemeinschaft, also in so einem Sportverein, wenn du da hinkommst, kannst du die alle erstmal fragen, was wollt ihr denn eigentlich gemeinsam? Mhm. Was ist euer Anliegen? Weshalb seid ihr hier zusammen? Weshalb rennt ihr jedes Wochenende auf dem Platz rum? Und dann bekommt man Antworten und du ahnst schon, das sind dann sehr unterschiedliche Antworten. Jeder will was anderes. Der eine will Tore schießen, der andere will zeigen, wie toll er ist. Der dritte will ein schönes Dress anhaben und der vierte will bewundert werden und keine Ahnung. Das sind dann die Interessen, die die verfolgen. Und so ist dann auch die Gemeinschaft, nämlich wie ein Hühnerhaufen, wo jedes Huhn sozusagen seine eigenen Körner sucht. Und das kann nicht gut gehen. Und dass die miteinander dann in Konflikt geraten, das ist eigentlich gar kein Wunder. Also wenn dieses gemeinsame innere Band fehlt, geht überhaupt nichts. Und das gemeinsame innere Band, dieses Anliegen, müsste etwas sein, was jedem einzelnen Mitglied dieser Gemeinschaft wirklich am Herzen liegt. Also was ihm selbst wichtiger ist als die Verfolgung seiner privaten Interessen.
Das ist deswegen funktioniert.
Das gibt es manchmal.
Ja.
Und das werden dann auch sehr eng, auch emotional verbundene Gemeinschaften, die halten zusammen. Dummerweise findet man das leider heutzutage gerade noch oder vorwiegend nur noch bei Sekten und ähnlichen Glaubensgemeinschaften.
Wollte ich auch gerade sagen. Dass halt,
sind dann durch etwas Inneres verbunden, ein gemeinsames Anliegen, wollen alle in den Himmel oder wollen alle die Welt retten oder was auch immer. Und da wird es problematisch, deshalb muss man sich dann immer noch mal angucken, was das gemeinsame Anliegen dann auch tatsächlich ist. Und nun habe ich ja so eine Akademie für Potenzialentfaltung und deshalb kann man so ein bisschen auch fragen, ist denn das Anliegen, was die verfolgen, geeignet, um das, was in allem Lebendigen angelegt ist, nämlich diese Tendenz, sich zu entfalten, ob dieses Anliegen dafür geeignet ist. Also dient das Anliegen der Entfaltung dieser ganzen Gemeinschaft und jedem Einzelnen. Und da fällt dann manches raus, was wir bisher so im Kopf haben. Also eine Sekte, die ihren Mitgliedern vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben, wo es so strenge Regeln gibt, an die man sich halten muss, sonst fliegt man raus, das hat mit Potenzialentfaltung nichts zu tun. Es müsste ja eine Gemeinschaft sein, wo jeder sich darum bemüht und ein authentisches Interesse daran hat, dass sich jeder andere in der Gemeinschaft auch entfalten kann und dass damit das Potenzial jedes Einzelnen und natürlich damit auch das ganze Potenzial dieser gesamten Gemeinschaft sich entfalten kann. Und da wird es dann schon dünn, weil da wissen wir schon gar nicht mehr, was denn so ein gemeinsames Anliegen von Menschen sein könnte.
Ja, es ist ja auch so, dass wenn man sich überlegt, wie Systeme organisiert sind, dann scheinen ja hierarchische Systeme extrem gut zu funktionieren. Und so freiwillige Systeme, also die man ja aus alternativen Kreisen kennt, funktionieren in der Regel meist so lange, bis eine Person so getriggert ist, dass sie oder mehrere, dass sie halt dann sich irgendwie bedroht fühlen und unbewusst agieren und halt das ganze Projekt wirklich gegen die Wand fährt. Also das habe ich selber schon oft erlebt. Und das heißt, dieses nicht hierarchische Organisieren, das funktioniert oft einfach nicht.
Das kannst du ja nur auf eine nicht hierarchisch organisierte Gemeinschaft kannst du dich ja nur dann einlassen. Und die kann auch nur dann funktionieren, wenn jedes Mitglied in dieser Gemeinschaft in der Lage ist, Verantwortung für sich selbst und für die ganze Gemeinschaft zu übernehmen. Und wenn man jetzt aus solchen hierarchischen Ordnungsstrukturen kommt, und da kommen wir alle her, das geht ja, die ganze Gesellschaft ist immer noch sehr stark hierarchisch geordnet, wo einer den anderen zum Objekt seiner Absichten und Ziele und seiner Belehrung und seiner Bewertung und seiner Maßnahmen macht. Wenn man aus einer solchen Gesellschaft kommt, hat man ja nicht so sehr viele Chancen, dieses Gefühl von Selbstverantwortung herauszubilden, weil einem ja immer die Verantwortung abgenommen wird, weil immer irgendeiner oder die ganzen Regeln oder was man da so hat, die schreiben dann vor, was man zu tun hat. Und in so einer hierarchischen Ordnung ist das eben ganz extrem, dass da von oben nach unten vorgeschrieben wird, was man zu tun hat. Da kannst du jetzt nicht erwarten, dass Leute, die immer ganz unten waren und nie was zu sagen hatten, wenn du die Hierarchie wegnimmst, dass die dann plötzlich in der Lage sind, ohne eine Hierarchie auszukommen. Die brauchen ja irgendwas, was ihr Verhalten, ihr Denken, Fühlen und Handeln so ordnet, dass es für die Gemeinschaft dienlich ist. Das haben sie aber noch nie kennengelernt und deshalb halten die das eine gewisse Zeit aus. Am Anfang ist manchmal auch Euphorie dabei, dass man jetzt glaubt, jetzt rettet man die Welt oder man hat nun endlich die Truppe gefunden, wo es geht. Und dann dauert es nicht so ganz lange meistens, bis dann die ersten Brüche kommen und die ersten Konflikte auftauchen. Meistens deshalb, weil dann doch einer meint, er kommt zu kurz, er wird nicht richtig gesehen, er gehört nicht richtig dazu und er wird da ausgegrenzt und was da noch so alles an Einwendungen vorgebracht wird. Und dass einem das aber passieren kann, dass man nicht gesehen wird oder dass man das Gefühl hat, nicht gesehen zu werden und dass man nicht richtig dazugehört, das kann ja nur passieren, wenn das gemeinsame Anliegen nicht tief genug und wichtig genug verankert ist. Also wenn ich wirklich, also ich nehme jetzt mal mich, also wenn ich bin jemand, der ein Anliegen hat, ein persönliches, das ist mein Herzensanliegen. Das habe ich schon aus meiner Kindheit mitgebracht. Das hat dazu geführt, dass ich dann Biologie studiert habe. Das hat dazu geführt, dass ich das alles, was ich heute mache, nun immer noch so betreibe. Und das Anliegen heißt, ich kann es nicht aushalten, dass eine vorübergehend irregeleitete Spezies auf diesem Planeten dabei ist, die über Jahrmillionen gewachsene natürliche Vielfalt von Lebendigen zu ruinieren. So, und das ist ein Anliegen. Das weiß ich, dass ich das nie schaffe, aber ich kann mich darum bemühen, das ist mir auch wichtig. Und wenn ich jetzt andere finde, die auch so ein Anliegen hätten, dann könnte ich mich mit denen verständigen und wir könnten sagen, okay, dann setze ich mich als Neurobiologe eher dafür ein, dass die Leute langsam mal ein bisschen klar im Kopf werden und wieder eine Verbundenheit zur Natur herausbilden können. Und du kannst dann dich stärker für die Kinder und Jugendlichen einsetzen, damit die mehr in die Natur kommen. Und du kannst dich kundig machen, um zu sehen, welche Arten besonders bedroht sind und was man tun könnte, dass die dann auch nicht untergehen. Und wenn wir sowas Gemeinsames hätten, dann gibt's überhaupt keinen Grund. Dann kann ich ja nicht ein Mitglied dieser Gemeinschaft, dem kann ich ja nichts vorwerfen oder den kann ich ja nicht mit meinen Vorstellungen überziehen, weil ich ja weiß, wir brauchen ja jeden. Also es ist, wenn einer davon nicht mehr da ist, ist ein Loch. Und wenn ich dann weiß, dass es auf jeden Einzelnen ankommt und dass wir das aber nur gemeinsam hinkriegen, dann ist das, was da entsteht oder entstanden ist, eine individualisierte Gemeinschaft. Und das ist was anderes als eine Herde, wo immer ein Leithammel vorne weg muss. Das ist auch was anderes als ein Schwarm, wo keiner weiß, wo es hingeht und wie es sich von Sekunde zu Sekunde neu entscheiden kann. Das ist auch ganz was anderes als so ein Bienenstaat oder im weitesten Sinne Insektenstaat, die so organisiert sind, dass überhaupt keine Individualität denkbar ist. Und das ist deshalb das besondere Merkmal von uns Menschen und wir haben das von den Primaten übernommen. Also schon bei den Primaten ist das Hirn groß genug, dass die solche individualisierten Gemeinschaften bilden können. Dort sieht man das dann. Es gibt so schöne Experimente, dass die dann mal so Rhesusaffen auf so eine Insel gebracht haben, wo sie immer mit dreckigen Kartoffeln gefüttert worden sind. Und das hat dann gar nicht so lange gedauert, bis eine Äffin, interessanterweise eine ältere Dame, hat dann angefangen, diese dreckigen Kartoffeln im Meer zu waschen. Und das hat dann 14 Tage oder so gedauert, haben die alle die Kartoffeln gewaschen. Und das hat auch nicht wieder aufgehört, weil das haben die auch ihren Kindern gezeigt. Dann, das ist eine Kulturleistung. Das Kartoffelwaschen ist eine Kulturleistung. Ja. Genetisch überhaupt nicht verankert, ist entstanden durch einen, der eine gute Idee hatte und hat sich dann in der ganzen Gemeinschaft ausgebreitet, weil es gut zu gebrauchen war und allen gedient hat. Und ich fürchte, ziemlich sicher, dass sämtliche Kulturleistungen, die wir als Menschen bisher vollbracht haben, in solchen individualisierten Gemeinschaften vollbracht worden sind. Bis dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir dann so gut waren damit, dass wir in der Lage waren, zum Beispiel Getreide anzubauen und Tiere zu züchten. Und während vorher noch jedes einzelne Mitglied mit seinen besonderen Talenten und Begabungen zum Gelingen des Ganzen beitragen konnte, da war der Spurenleser war genauso wichtig wie die Kräuterfrau und der Fellabzieher oder was es da noch so alles gab, ist dann eine Situation entstanden, wo nicht mehr alle gleichermaßen wichtig waren für das Überleben der Gemeinschaft. Da war auf einmal der Ziegenzüchter und der Getreidebauer. Die haben sozusagen die Ernährungsgrundlage sichergestellt mit ihrem Wissen und ihrem Können. Und dann mussten sie sich gar keine Macht aneignen. Die ist ihnen zugefallen, wahrscheinlich in diesen frühen Phasen, dass die das dann ausgebaut haben und sich dann immer mehr dann, dass das auch vererbt worden ist. Und dann sind die Machtbefugnisse immer stärker auf diese Anführer übergegangen. Das ist die zweite Geschichte. Aber damit war dann plötzlich die individualisierte Gemeinschaft zu Ende und es ist eine hierarchische Ordnungsstruktur entstanden. Mhm. Und die haben wir seit 10.000 Jahren jetzt. Und deshalb sitzt das auch alles so tief.
Ja.
Jetzt bricht diese hierarchische Ordnungsstruktur, die ja auch eine gewisse Ordnung in die Gesellschaft bringt. Das ist ja auch möglich, mit Hilfe einer solchen Hierarchie dafür zu sorgen, dass alle so an einem Strick ziehen. Und was Koordiniertes dabei rauskommt, zum Beispiel auf den Mond fliegen, das kannst du nur, wenn es so eine Ordnungsstruktur gibt. Und jetzt ist aber die Welt so kompliziert geworden. Also das hängt damit zusammen, wenn du in so einer hierarchischen Ordnungsstruktur weiter unten bist, willst du ja immer hoch, das ist ja Mist da unten. Und du kommst am besten hoch, indem du was entdeckst, was erfindest, irgendwas machst, wie das Kartoffelwaschen, was die alle toll finden. Und schon gewinnst du Ansehen und schon steigst du in der Stufenleiter höher, machst Karriere, wie man das heute nennt. Und wenn du so viele, 10.000 Jahre in der ganzen Welt überall immer wieder Neues entdeckt wird und Neues gefunden wird und neue Technologien und keine Ahnung was nicht alles, dann verändert sich das Zusammenleben der Menschen so dramatisch, dass dann eine hierarchische Ordnungsstruktur zu starr ist, um das weiter beisammen zu halten. Und deshalb lösen sich im Augenblick diese alten hierarchischen Ordnungsstrukturen auf. Also in Unternehmen gibt es jetzt flache Hierarchien. Ja, geht nicht so. In der Schule schaffen sie es noch nicht, aber in der Tendenz ist es überall zu sehen. Auch sowas wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau ist auch sowas, wo eine alte Struktur und eine alte Ordnung aufgehoben wird. Das heißt, wir sind mittendrin in einem Prozess und der ist natürlich furchtbar kompliziert. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass Unordnung entsteht, so wie du das auch gesagt hast, in diesen kleinen Gemeinschaften, die sich da tapfer auf den Weg machen und erstmal die Hierarchie abschaffen und dann nach einer gewissen Zeit merken sie, das gibt ein heilloses Durcheinander, weil sie einfach nicht wissen, wie sie sich organisieren sollen. Und dann nehmen Einzelne wieder das Heft in die Hand und dann hat man die Konflikte und dann tendiert so ein System, was noch nicht mit der Freiheit umgehen kann, also mit einer nicht-hierarchischen Ordnungsstruktur umgehen kann, das tendiert dann natürlich dazu, sich wieder rückfällig zu werden und sich wieder eine Ordnung zu schaffen, indem Leute an die Spitze gewählt werden oder gestellt werden, die so richtig mit der Trompete und mit dem Hammer und mit den Mitteln, die da so zur Verfügung stehen, dann den Laden lenken und steuern. Und das sehen wir im Augenblick in der Welt, ja, dass das offenbar in einem offenkundigen Ausmaß dann immer wieder passiert. In manchen Ländern schon fortgeschritten. Also Herr Trump ist sicher so ein Versuch, wieder eine Ordnung reinzubringen in ein System, in dem er die Führung übernimmt und vorschreibt, was getan und nicht getan wird. Und man muss ja fast sagen, wenn man sich das insgesamt anguckt, dass das Alte, was wir bisher hatten, nämlich eine zerfallende Ordnungsstruktur ohne dieses innere gemeinsame Anliegen, dass das auch nicht funktioniert. Also, da kann man jetzt nicht so böse sein, dass da so andere Wege gesucht werden. Das ist alles Selbstorganisation. Also da ist jetzt keiner dran schuld, sondern das kannst du regelrecht vorhersagen, wenn eine bisher vorhandene Ordnungsstruktur in Form einer hierarchischen Ordnung zusammenbricht oder nicht mehr funktioniert, sucht sich das System einen Ausweg, also eine Lösung. Und das kann sein, dass die vorübergehend günstigere Lösung erstmal heißt, machen wir lieber wieder eine Ordnungsstruktur.
Ja, ja, richtig.
Bis das dann sich so lange immer wieder wiederholt hat, das ist wie im Asiatischen mit der Schlange, die sich da in den Schwanz beißt, und man das System dann allmählich öffnet und die Menschen in einen Zustand kommen, den hat der alte Kant Mündigkeit genannt.
Wie hat er das genannt?
Mündigkeit.
Ach so.
Der Bürger müsste mündig für eine Selbstführung sein. Dann braucht er nicht mehr geführt zu werden.
Ja, es gibt halt diese Vorbilder nicht wirklich. Also wir haben es ja, also wenn man sich wieder das Thema Schule anguckt, also alles, was man halt wirklich braucht, um glücklich im Leben zu sein, bekommt man da ja gerade nicht beigebracht, sondern eher Dinge, die ja, also teilweise nicht wichtig sind oder teilweise auch schädlich sind, also aus meiner Sicht. Und wir lernen ja nicht, wie kann man auf heilsame Art mit Konflikten umgehen oder wie können wir einen Beitrag dazu leisten, dass wir achtsam mit unserer Erde umgehen oder wie können wir uns selber Nahrung anbauen oder wie kann man Unternehmer werden, also all diese Dinge oder wie lernt man zu meditieren, Yoga zu machen, was auch immer oder gesunde Ernährung, also all diese Dinge lernst du ja im normalen Schulsystem nicht. Und deswegen, also die meisten Menschen, die jetzt neue Wege gehen, die haben sich ja irgendwie selber erarbeitet oder selber beigebracht, wie ich zum Beispiel. Ich hatte ja auch keine Vorbilder für das, was ich jetzt mache. Ich habe halt einfach probiert und bestimmte Dinge haben funktioniert, andere Dinge haben nicht funktioniert. Und aber nochmal zurück zu diesem Thema.
Halt mal an der Stelle an, weil das ist ja schon genau der Punkt. Also stell dir mal vor, die gesamte deutsche Bevölkerung würde innerhalb von einer Generation so werden wie du. Autonom, selbstbestimmt, selbstverantwortlich und auch immer mit dem Bemühen, dass man sozusagen aus diesen alten hierarchischen Strukturen rauskommt. Wenn du dir das vorstellst, dann weißt du aber im selben Augenblick, dass dann unser gesamtes Wirtschaftssystem zusammenbricht. Das heißt, es ist auf Konsum ausgerichtet. Wir machen Wachstum über Konsum. Wir brauchen also möglichst viele bedürftige Menschen, denen es nicht so gut geht, die sich dann immer was gönnen müssen. Und wir brauchen auch für die Aufrechterhaltung dieses politischen und gesellschaftlichen Systems, brauchen wir auch Menschen, die gefügig genug sind, dass wenn man denen sagt, was sie machen sollen oder wenn man ihnen Angst macht, dass die das dann machen.
Genau.
Also brauchst du doch, um das System aufrechtzuerhalten, genau das Gegenteil von dem, was du gerne möchtest. Und jetzt die Frage, kannst du dir vorstellen, dass es auch durchaus eine ganze Menge Leute gibt, vielleicht sogar die Mehrheit, die ein größeres Interesse daran hat, dass der Laden fortbesteht, als dass die dafür sind, dass sich junge Menschen selbstständig entfalten können und zu solchen Menschen werden, wie du einer bist. Das würde gar nicht gehen. Und die kämpfen jetzt. Die halten das Alte aufrecht. Die werden dir sagen, das ist nicht das, worum es geht. Und auf das, was du da alles jetzt hier so wichtig findest, ist auch nett. Aber primär geht es hier erstmal darum, dass der Lehrplan erledigt wird und dass man lernt, dass man, ja, wenn einem gesagt wird, was man zu lernen hat, dass man das auch lernt und dass man das dann auch in der Prüfung von sich gibt. Und es geht auch darum, dass nicht wie früher in diesen Zeiten, vielleicht sogar in den individualisierten Gemeinschaften, es mal war, dass Kinder in altersgemischten Gruppen groß werden und alles für das Leben, was die brauchen, auch vor allen Dingen, was sie für das Zusammenleben brauchen, voneinander lernen. Sondern da wird jeder, der jetzt heute in diesem System ist und das möchte, dass wir hier nicht gesellschaftlich abschmieren und ökonomisch zu einem Entwicklungsland werden, der wird dann sagen, nein, wir brauchen dieses Bildungssystem mit diesen Schulklassen und Altersgruppen. Wir müssen die Kinder in solche Altersstufen einteilen, weil man sie sonst nicht gut unterrichten kann. Ich kann ja nicht einen Dreijährigen und einen Fünfjährigen und einen Zwölfjährigen in einen Unterricht tun. Also das funktioniert ja überhaupt nicht. Und deshalb wird das dann doch wieder in altershomogenen Gruppen erledigt, damit dann diese Art von Bildung vollzogen werden kann. Und dann würdest du jetzt sagen, und ich auch, das ist das Falscheste, was man überhaupt machen kann, weil damit verhindert man ja, dass junge Menschen beim Heranwachsen in altersgemischten Gruppen lernen, wie das geht, gemeinsam irgendwas zustande zu bringen. Und das macht nämlich in so einer altersgemischten Gruppe überhaupt keinen Sinn, wenn der Fünfjährige versucht, besser zu sein als der Dreijährige. Das begreift er auch selber, dass er da besser ist. Und es macht auch keinen Sinn, dass der Fünfjährige sich aufspielt, als sei er der kleine König, weil es da einen Zehnjährigen gibt und der haut ihm einen auf den Nuss. Oder bringt ihn anders zur Vernunft. Da kann man ja auch als Erwachsener noch ein bisschen aufpassen, dass das also gesittet zugeht. Aber die regulieren sich alle selbst. Die lernen, wie Gemeinschaft geht, weil sie Gemeinschaft leben. Und dafür hat heutzutage ein Kind oder ein Jugendliche keine null Gelegenheit. Es gibt keine Großfamilien mehr.
Ja.
Die
ja.
wachsen alle irgendwie als Einzelkinder oder mit Geschwistern auf, die nicht so weit auseinander sind. Dann gehen sie in diese Kindergärten, wo sie alle gleich alt sind, in den einzelnen Gruppen. Dann kommen sie in die Schulen. Und das ist, man könnte sagen, das ist ein richtiges, wunderbares Instrument, um Konkurrenz zu züchten.
Ja. Ja, also ja schon alleine das
Benotungs- ja, und dann sagst du wieder, ja, aber diejenigen, die unser System doch gerne so hätten und dass es so bleibt, wie es ist und wir weiter erfolgreich sind und eine Wirtschaftsmacht sind, die sich hier in dieser verrückten Welt behauptet, die werden sagen, auch selbstverständlich brauchen wir die Konkurrenz. Was soll denn werden? Ohne Konkurrenz keine Leistung und ohne Druck auch keine. So, dann bist du raus. Dann ist der Konflikt vorprogrammiert, dann musst du versuchen, ein Argument zu finden, warum die Leute, die jetzt das System so wie es ist, halten wollen und erhalten wollen, ich nenne die immer gerne Besitzstandwahrer, warum die falsch liegen. Das ist nicht ganz so einfach, weil die haben ja ein ganz anderes Weltbild als du. Denen geht es, man kann es sagen, es geht ihnen eigentlich